Herzlich willkommen bei Gegenbauer, der Podcast. Heute zu Gast Herr Dirk Block. Freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank, Herr Patz.
Sie wohnen in Berlin?
In Berlin-Spandau, tatsächlich.
Ja. Und kommen Sie auch daher? Sind Sie da aufgewachsen? Ne?
Ich war jetzt nicht in Spandau aufgewachsen. Ich habe viele Bezirke in West-Berlin kennengelernt. Mein Vater war ein Vagabund. Immer wenn so eine Wohnung mal einigermaßen fertig war, sind wir umgezogen.
Ja.
Von daher habe ich einige Bezirke kennengelernt. Am besten hat mir Steglitz gefallen, aber Spandau ist auch nicht schlecht.
Aber es ist ja auch spannend, dass man innerhalb Berlins, sage ich mal, oft umzieht. Ne? Oft ist es ja so, sag ich mal, wenn die Eltern dann irgendwie einen Beruf haben, wo sie beruflich irgendwie, keine Ahnung, nach Paris, nach London müssen, dass man dann andere Städte kennenlernt, aber in jedem Kiez mal gewesen
quasi. Ja, genau. Ich habe jeden Kiez mal kennengelernt. Wedding. Also ganz jung war ich in Kreuzberg.
Ja.
Eingeschult worden bin ich in Mariendorf. Also es hing auch immer ein bisschen vom Geld ab. Ja. Also da gab es bis hin zu, wir ziehen jetzt in ein eigenes Haus und wieder zurück in die Mietswohnung, ist da ganz, ganz viel dazwischen gewesen. Ja.
Können Sie mir vielleicht mal so einen kurzen Überblick davon geben, wen ich hier auf dem Sessel sitzen habe? Also so Name, Alter, Hobby, kurzer beruflicher Werdegang, familiär vielleicht, Kinder?
Ja, okay. Also ich öffne mich Ihnen.
Ja, ja, gerne.
Also, ich bin 54 Jahre alt inzwischen, bin geboren in West-Berlin, in Neukölln. Ich habe die Hauptschule in Moabit besucht. Ich kokettiere immer ganz gern damit bei meinen Auszubildenden, die ja oft auch keinen ganz einfachen Lebenslauf haben. Habe auf der Hauptschule tatsächlich die mittlere Reife geschafft und bin damit in die Berufsausbildung zum Werkzeugmacher gegangen, also in die Metallindustrie. Habe mich dort allerdings nicht besonders wohl gefühlt. Schon mein Vater war ein Fensterputzer und ich habe mir mein Feriengeld mit meinem Vater zusammen verdient und bin tatsächlich nach abgeschlossener Berufsausbildung zum Werkzeugmacher dann in die Fensterputzerei gegangen. Fensterputzen im Akkord, das war mein Thema.
Ja.
Also es hingen zwei Dinge miteinander zusammen. Das eine war, für diese Zeit relativ viel Geld zu verdienen oder früh zu Hause zu sein oder eben auch beides.
Ja.
Das war spannend.
Aber jetzt vielleicht für den Laien, nicht jeder, der jetzt die Folge hört, hat vielleicht schon mal Fenster geputzt, zwangsweise.
Ja.
Tipps, wie man zu Hause guten
Ja, auf jeden Fenster Fall, putzt. Auf jeden Fall. Lässt sich jetzt über rein Stimme schwer transportieren. Also es gibt verschiedene Arten, Fenster zu putzen. Wenn Sie fünf Meister fragen, wie putzt man so ein Fenster richtig, bekommen Sie fünf verschiedene Antworten. Deswegen sage ich ganz gerne immer, ein gutes Fenster ist geputzt, wenn der Kunde auch bezahlen möchte.
Okay, ist eine gute
Antwort. Also tatsächlich. Also es gibt dann Leute, die sagen, man kann in der Sonne nicht putzen oder man kann im Regen nicht putzen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ein Fenster zu reinigen. Ja. Die beste ist die, wo der Kunde auch zufrieden ist. Das hängt übrigens noch mit anderen Dingen zusammen, nämlich mit der Pünktlichkeit. Das hängt auch zusammen mit der Freundlichkeit, mit der man dem Kunden begegnet.
Ich dachte, mit der man die Scheibe angrinst dann.
Na, die Scheibe nicht zwangsläufig. Aber wie gehe ich mit dem Kunden um, der vor mir steht? Und was mache ich für einen Eindruck? Es gibt tatsächlich Fensterputzer, die würde ich bei mir in einen offenen Safe stehen lassen.
Ja.
Und es gibt andere, wo ich denke, oh, mal lieber zu. Und das war tatsächlich eine coole Zeit, ja.
Okay, gut. Also eine politisch korrekte Antwort. Ich hab viel dazu gelernt.
Danke. Ja, absolut.
Okay, wie ging's weiter?
Ja, also ich habe diese Ausbildung als Werkzeugmacher gemacht, war dann einige Zeit Fensterputzer. Und da ich, Sie hatten ja nach Hobbys gefragt, da ich ein Freizeitkapitän auf den Berliner Gewässern bin und an einer Werft angekommen bin, habe ich dort die Gastronomie übernommen für den Campingplatz und war auch die Möglichkeit von außen, Hundeauslaufgebiet, dass Menschen auch von draußen in diese Gastronomie reinkommen konnten, also so eine Saisongastronomie. Und habe es aber neben meiner beruflichen Tätigkeit als Fensterputzer noch gemacht.
War
eine
ganz, spannend.
Ganz, ganz spannende Zeit, ja, 8 Jahre, 8 Saison sozusagen habe ich das gemacht. Und dann war ich ein fensterputzender Werkzeugmacher mit einer Kneipe.
Ja.
Und dann musste ich da irgendwie was draus machen und habe gedacht, jetzt machst du noch mal komplett anders und lernst den Gebäudereiniger noch mal auf der Abendschule.
Wie alt waren Sie da?
34.
Ja.
So, mache ich noch mal den Fensterputzer, den Gebäudereiniger auf der Abendschule. Und es hat irgendwie so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, da kannst du auch noch einen Meister dranhängen.
Mhm.
Ja, dann bin ich in die Meisterausbildung gegangen, habe das allerdings unabhängig von der Firma gemacht.
Mhm.
Eines Tages geht die Tür auf, ein Samstagvormittag, und mein Schieber, mein Vorarbeiter, steht in der Tür. Und dem ging der Mund auf, mir ging der Mund auf, und dann haben wir uns gefreut, dass wir uns in diesem Meisterkurs dann sehen. Mhm. Aber das war natürlich für mich das Signal, das der Firma auch zu eröffnen,
ja,
dass ich diesen Meisterkurs eben besuche und um Freistellungen bitte bezüglich der Prüfungen und so weiter. Und das stieß auf relativ positives Feedback. Ich wurde eingeladen, und in dem Zug hat man mich dann gefragt, ob ich nicht Vorarbeiter werden wolle.
Ja.
Und habe dann etwas über anderthalb Jahre als Vorarbeiter in der Glasabteilung, dann war ich tätig für so ungefähr 10 Gesellen und ein paar Auszubildende, mhm, haben wir hier rund um Berlin Glasreinigungen realisiert.
Vielleicht kann man ja ganz kurz einmal diese Vorlage, die kann ich auch kurz aufnehmen.
Ja.
Gibt es bei Gegenbauer auch Möglichkeiten, wenn dort engagierte Fachkräfte sind, die Bock haben, einen Meister zu machen? Bietet Gegenbauer den Möglichkeiten, die zu fördern?
Ja.
Das ist ja eine große finanzielle Belastung auch.
Ja.
Ja,
in der Tat. Ja, also wie es in so einer großen Firma so ist, gibt es bei uns eine ganze Abteilung, die sich um Fortbildung kümmern. Das ist PEP, ja, und PEP macht das möglich.
Okay.
Wobei ich den Jugendlichen, mit denen ich mich beschäftige, immer sage, der Motivator, das bist du selbst.
Ja.
Also es wird immer äußerst schwierig, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, mach doch mal das oder mach doch mal das. Wenn die Motivation aus dir selbst kommt, dann ist diese Unterstützungsleistung einfach da. Das finde ich spannender.
Bei mir hat es damals funktioniert, an meinem persönlichen Beispiel, dass man mir mal aufgezeigt hat, hey, was für eine Perspektive du bei uns haben könntest. Und es könnte helfen, wenn du das Eintrittsticket dazu hast, dass du irgendwie was hast, was dir zu befähigt, dass du auch auf dem Papier was vorweisen kannst.
Mhm.
Und das hat mich dann motiviert.
Ja, genau. Also das sind so die Unterweisungen, die ich auch mit meinen Auszubildenden mache, denen mal aufzuzeigen, was man alles werden kann als Gebäudereiniger. Es geht bei der Berufsinformation in Schulen zum Beispiel ja auch schon los.
Mhm.
Weil gesellschaftlich ist der Beruf ja nicht so besonders angesehen. Und es liegt natürlich auch daran, dass viele gar nicht wissen, welche Möglichkeiten der Gebäudereiniger bietet. Ja?
Mhm.
Also welche verschiedenen Fortbildungen man besuchen kann. Also ich denke an den Industriekletterer. Ich denke an den Desinfektor im Krankenhaus, an den Meister der Gebäudereinigung. Wenn wir das einjährige Fachabitur anschließen an die Berufsausbildung, kann man sogar Facility Management studieren.
Mhm.
Und wir warten auf junge Menschen, die das Potenzial haben, das zu tun.
Ja.
Und es ist unter anderem auch meine Aufgabe herauszufinden, wer dieses Potenzial hat und dann entsprechend auch zu fördern. Ja.
Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen. Was sind eigentlich Ihre genaue Stellenbezeichnung?
Meine genaue Stellenbezeichnung ist Ausbildungsleiter für die Gegenbauer Services GmbH.
Mhm.
Und im Rahmen meiner Tätigkeiten als Ausbildungsleiter bin ich auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das heißt, ich bin mit dafür verantwortlich, dass die Jungs und Mädels auch gesund nach Hause kommen nach der Arbeit.
Ja, also sie führen Schulungen durch, schulen andere, wie nennt sich das,
Fachkraft für Arbeitssicherheit?
Genau. Ich kenne das aus meinem Berufsleben, da waren da ein paar Leute, die haben dann so ein Kreuz auf dem Arm gehabt.
Aha.
Und die haben dann mal so einen Lehrgang mitgemacht, so ging dann Nachmittag oder was und dann.
Ja, also das, was Sie meinen, sind Sicherheitsbeauftragte.
Aha.
Kann sicherlich auch eine interessante.
Erste Hilfe und sowas.
Das ist sicherlich auch eine interessante Fortbildung. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit tatsächlich, das ist ein Lehrgang, der über anderthalb bis zwei Jahre stattfindet, bei der Berufsgenossenschaft direkt durchgeführt wird als Präventionsmaßnahme. Denn der Gesetzgeber sagt, jeder Arbeitsplatz ist auf seine Gefährdung hin zu beurteilen. So steht das erstmal fest. Das heißt, wenn es zu einem Unfall kommt, und es ist vielleicht auch ein schwerwiegender Unfall, dann fragt der Staatsanwalt zunächst mal nach der Gefährdungsbeurteilung, nach der jährlichen Unterweisung.
Mhm.
Solche Sachen werden abgefragt. Und deswegen ist es für die Arbeitgeber gerade auch jetzt in letzter Zeit besonders interessant, Fachkräfte für Arbeitssicherheit einzustellen oder fortzubilden.
Mhm.
Die Unterweisung selbst ist gar nicht mal so sehr Bestandteil der Arbeit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, sondern eher tatsächlich Arbeitsplätze zu beurteilen. Und das ist in einer Gebäudereinigung ja sehr divers. Also da haben wir zum Beispiel Fassadenreinigung, Deckenreinigung, Glasreinigung an feststehenden Fenstern, Grundreinigung und so weiter, wo bestimmte Gefährdungen entstehen, die entsprechend einer einer Prioritätenliste beurteilt werden. Also top ist hier das Schlagwort, also technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, personelle Maßnahmen. Und in dieser Reihenfolge ist immer die technische die beste. Also wenn ich vermeiden kann, dass jemand sich aus dem Fenster lehnt bei der Glasreinigung und stattdessen von außen ein Hubgerät genommen wird, dann habe ich eine technische Maßnahme getroffen. Mhm. Die ist besser als die personelle, die persönliche Maßnahme. Ich sage, pass bitte auf, wenn du rausfährst.
Ja. Ja,
also in diesem Sinne muss man dann nicht nur Maßnahmen vorschlagen, sondern auch auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Das ist dann ein Regelkreis.
Und das heißt dann, das ist ein ganzer Job dann, den man nachher bekleiden kann, oder ist das so eine Position, so ein Teil, den man mit aufgedrückt kriegt, so nenne ich es mal ganz salopp?
Es ist beides.
Ja.
In der Tat ist es beides. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass für jeden Mitarbeiter eine bestimmte Zeit im Jahr dafür verwendet werden muss, damit der gesund nach Hause kommt. Mhm. Das heißt, bei so einem großen Betrieb wie Gegenbauer, sagen wir mal im Einzelnen jetzt die Services GmbH, muss es auch Menschen geben, die das ganz beruflich tun. Mhm. Das sind dann in der Regel die leitenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ja. Und es gibt Menschen, die werden schriftlich dazu beauftragt vom Arbeitgeber, die einen Teil ihrer Arbeitszeit dafür verwenden. Mhm. Alle kommen dann regelmäßig 4-mal im Jahr zusammen, um sich auszutauschen. Und die teilberufliche Fachkraft für Arbeitssicherheit gibt eben 1-mal im Jahr auch einen Rechenschaftsbericht ab, was sie im Rahmen ihrer Tätigkeit und in ihrer Zeit dann gemacht hat.
Ja, aber da ist es dann nicht so wie beim Ausbildungsnachweis, den man ja wöchentlich und täglich pflegen sollte, dass man dann nachher am Ende des Jahres 50 Seiten nochmal vollschreiben
muss. Ja, das wäre schon cool. Na, ich glaube, da würde die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit sich sehr darüber freuen, wenn das so ginge. Also ich selbst versuche tatsächlich, die Dinge, die ich tue, dann zwischendurch auch mal zu dokumentieren, damit ich nicht am 31.12. da sitze und mir was aus den Fingern saugen muss. Nee, das ist schon ganz gut, wenn man das auch protokolliert. Also gerade auch heutzutage, jetzt nach dieser Zeit von Corona, diesen vielen Belastungen, die für Menschen entstehen, haben wir einen Haufen psychische Belastungen auch, die man als Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht wegwischen sollte. Also gerade bei Jugendlichen, die jetzt auch zum Teil auch soziale Nachteile haben, wenn Eltern sich trennen, dann kommen psychische Merkmale dazu und dann kann so ein Ausbildungsverhältnis auch schnell mal kippen. Mhm. Und da bin ich dann nicht nur als Ausbildungsleiter gefragt, sondern eben auch als jemand, der sich darum kümmert, dass Menschen also nicht nur keinen Unfall haben, sondern auch gesund bleiben, also im Rahmen der Prävention.
Würden Sie mir mal einen Einblick geben in Ihr täglich Brot als Ausbildungsleiter? So, nicht morgens das Brot schmieren, aber
ja, das ist eine coole Frage. Das ist gar nicht so einfach. Also da ich mich selber gerade in so einem Change-Prozess befinde und jemanden auch einarbeite in die Tätigkeit als Ausbildungsleiter, stelle ich mir genau diese Frage: Was ist das, was du täglich anfassen musst? Mhm. Also was ist das Handwerkszeug eines Ausbildungsleiters? Einiges lässt sich aus dem Gesetz herleiten. Also sagen wir mal zum Beispiel, der Ausbildungsleiter hat wöchentlich zu überprüfen, ob der Auszubildende an der Berufsschule teilgenommen hat. Das kann er machen, indem er sich eine Berufsschulkarte vorlegen lässt und abzeichnet, dass der für die Berufsschule freigestellte Auszubildende tatsächlich da war. So, also eine tägliche Anwesenheitskontrolle. Dann geht das aber noch weiter. Dann kommt der betriebliche Ausbildungsplan.
Es gibt aber auch einen persönlichen Ausbildungsplan. Die beiden Dinge muss man tatsächlich auseinanderhalten, weil sie zum einen die Belange des Ausbildungsrahmenplans an sich befriedigen soll, aber auch die persönlichen Bedürfnisse des Auszubildenden. Warum soll ich jemanden monatelang in einer Ausbildungsstation lassen, in der er sich nicht wohlfühlt oder was nicht seinen späteren Neigungen entspricht? Und da muss man nicht nur drüber nachdenken, sondern auch mit den Auszubildenden selber im Gespräch bleiben. Also regelmäßige Konsultationen. Ja.
Diesen Teil kenne ich persönlich nicht aus meiner Ausbildung. Da wurde halt gesagt, ne, der Woche bist du da. Und es hat sich auch herauskristallisiert nachher im dritten Lehrjahr oder so. Und dass man entweder das überhaupt nicht liegt oder man sich da niemals sieht, aber trotzdem musste man es machen, weil es einfach dazugehört.
Ja, genau. Also das ist bei mir auch so, weil es eben zum Ausbildungsrahmenplan gehört. Die Frage ist bloß die der Dauer. Mhm. Ja? Also natürlich muss jeder mal in der Krankenhausreinigung gewesen sein. Mal in der Glasreinigung, in der Baureinigung, mal in der Unterhaltsreinigung, mal in der Sanitärreinigung. Aber wenn ich dann im Gespräch bemerke, dass jemand gerade auch im dritten Ausbildungsjahr eine bestimmte Präferenz hat, kann er sich doch auch schon mal an seinen zukünftigen Arbeitsplatz eintragen.
Ja.
Das sind so wichtige Sachen. Oder eben, wie wir am Anfang gesagt haben, jetzt mal eine Perle rauszukristallisieren und die mal einfach mit einem Vorarbeiter mitzuschicken oder in eine bestimmte Ausbildungsstation zu bringen. Das ist so auch so ein bisschen das Handwerkszeug eines Ausbildungsleiters. Es gehört allerdings auch noch viel mehr dazu. Also das sind die Gesellenprüfungen, die in zwei Teilen stattfinden. Früher haben wir Zwischenprüfung gesagt, heute sagen wir Gesellenprüfung Teil 1, weil das Ergebnis in die endgültige Prüfung mit einbezogen wird. Auch hier sind Vorbereitungen nötig, nicht nur administrativer Art. Wenn ich weiß, der Schwerpunkt dieser Prüfung liegt auf der Teppichreinigung und ich würde jemanden unvorbereitet da reinschicken, wäre mir schade.
Ja.
Also kümmere ich mich auch darum, dass alle so auf einem Stand sind auch, was das Wissens- und Fertigkeitsbedürfnis betrifft für die Zwischenprüfung. Nachher in der Gesellenprüfung genauso. Also all das, du musst die Räumlichkeiten finden, du musst zusehen, dass alle an einem Ort sind, alle müssen Bescheid wissen. Also da hört schon einiges an Handwerkszeug einfach mit dazu. Und dann kommt eben diese andere Variante, das Umgehen mit den Menschen. Also ich sage das mal, es hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber das Berufsbildungsgesetz sagt, wir sollen die Auszubildenden auch charakterlich fördern. Mhm. Ja, wie machst du das? Ganz schwieriges Thema in der Berufsausbildung. Wie kannst du einen Auszubildenden charakterlich fördern? Wir machen das zum Beispiel, indem wir in die Bahnhofsmission gehen, dort mal Stullen schmieren und uns am Nachmittag mal erzählen lassen, was ist da überhaupt los, was ist Obdachlosigkeit, wie kommen die Menschen dahin? Das gehört für mich so auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Dazu. Ja. Also Dinge zu tun, die über den Rahmen der täglichen Arbeit hinausgehen.
Ja, zumal wenn ich so, ich war in einem staatlich geprüften Lebensmitteltechniker noch im Anschluss nachgeholt und dann waren da auch viele an der Schule, die dann ja Ausbildung zum Fleischer begonnen haben oder als, ich glaube, so berufsvorbereitend. Das waren dann so, die waren dann nicht ganz so gern gesehen, die Leute, weil das eher so aus, vielleicht in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal, ich kenne keine andere Formulierung, Problemfamilien kommen oder aus Problemkreisen und die wurden für eine Ausbildung vorbereitet quasi. Und das stelle ich mir halt auch extrem schwierig vor, mit den verschiedensten Personenschichten zusammenzukommen, also auch als Ausbildungsleiter und die dann ja individuell zu formen, aber doch so, dass im Endeffekt, es ist ja kein Produkt, was einfach rauskommt. Das ist ja, ne, los.
Ja genau, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Natürlich, der Ausbildungsbetrieb, die Geschäftsführung wünscht sich natürlich, dass wir junge Menschen ausbilden, die dann nachher auch produktiv für den Betrieb tätig sind. Das ist auch ein ehrwertes Anliegen. Wir haben in der Gebäudereinigung es nicht immer mit den leichtesten Biografien zu tun. Mhm. Also da ist vorher schon einiges passiert, bevor die jungen Leute in die Berufsausbildung starten. Sind auch nicht immer so die 15, 16-Jährigen, die von Mami noch ein bisschen Spucke in die Hand, den Tornister umgelegt und dann in die Berufsausbildung gehen. Nee, das sind schon Menschen, die haben irgendwelche berufsvorbereitenden Maßnahmen besucht, waren bei Bildungsträgern, Jobcoaches und so weiter. Die kommen dann vielleicht mit Anfang, Mitte 20. Und da musst du irgendwie mit umgehen. Ne? Tatsächlich auf jeden Einzelnen dann Bezug nehmen, aber trotzdem sie als Gruppe zusammenhalten. Wichtig dafür ist tatsächlich ein Umgang auf Augenhöhe.
Ja.
Also ich versuche immer wieder zu signalisieren, mir ist es nicht wichtig, wie klug jemand ist, aus welcher Gesellschaftsschicht er kommt, welche Religion er nachgeht. Wir haben erstmal einen Ausbildungsvertrag miteinander geschlossen. Der Auszubildende hat signalisiert, dass er sich ausbilden möchte. Der Betrieb stellt das bereit. Das ist erstmal die Grundlage. Und alles andere müssen wir dann oben drauf packen und dann sehen, dass das nachher zum Ende auch ein Erfolg wird. Weil ich sage den Auszubildenden manchmal, wenn das Leben so prall ist, wenn es so viel ist, der Freund, die Freundin, das Haustier und Urlaub und was weiß ich nicht alles und Führerschein machen und dann die Berufsausbildung so aus dem Blick verloren wird, denn es ist doch unglaublich schade, wenn man 3 oder 3,5 Jahre miteinander gearbeitet hat und es nicht zum Erfolg führt. Das ist nicht nur für den Auszubildenden schade, jede nicht abgeschlossene Ausbildung ist letztlich auch für den Ausbildungsleiter eine Schlappe.
Der Ausbildungsleiter für die Gegenbauer Service GmbH, wie viele Auszubildende hat er so unter sich, nein, nicht mal, oder arbeitet mit ihnen oder versucht sie zu fördern?
Na, im Moment sind es so um die 40,
ja,
mit denen ich mich beschäftige, über 4 Ausbildungsjahre. Immer jedes Jahr ab März kommt noch mal eine Gruppe mit dazu und das ist genau die Sie gerade angesprochen haben, Herr Patz, das sind benachteiligte Jugendliche. So, jetzt kann man fragen, wer ist eigentlich benachteiligt? Mhm. In unserer Gesellschaft jemand, der keinen Schulabschluss hat, der nur einen einfachen Hauptschulabschluss erworben hat, jemand, der soziale Nachteile hat, wo die Eltern sich haben scheiden lassen. Also das alles, das kann auch eine Lernbehinderung sein, alles das sind Nachteile. Diese jungen Leute schnappe ich mir im Laufe eines Ausbildungsjahres und bereite die auf die Berufsausbildung vor. Im Rahmen einer Einstiegsqualifikation. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes steht. Die Jugendlichen gehen zur Berufsschule ganz normal. Werden aber von mir nochmal besonders betreut. Und dafür habe ich Partner, die mir dabei helfen, fachliche Inhalte zu vermitteln, die mir dabei helfen, soziale und psychische Nachteile auszugleichen. Wir machen zusammen CSR-Maßnahmen. Das heißt, ich signalisiere den Jugendlichen, dass ich nicht nur Interesse an ihrer Arbeitskraft habe, sondern an ihrer Persönlichkeit an sich. Und dann versuchen wir die so bis zum 31. August fit zu machen.
Was ist CSR?
Social Responsibility.
Okay.
Es geht darum, dass wir so eine Art ehrenamtliche Maßnahme machen. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Verein kommt auf mich zu und sagt, Mensch, Herr Block, wir haben hier gerade Umbaumaßnahmen gehabt. Wir können es uns nicht leisten, jetzt eine Firma zu bestellen, die uns die Baueinigung macht. Habt ihr nicht Lust? Mhm. Habt ihr nicht Zeit für uns? Und dann im Rahmen der Flanke mache ich das, aber mit einem kleinen Trick. Denn wir kommen wieder. Wir kommen wieder, um zu boxen. Im Boxverein. Und wir kommen wieder, um uns erklären zu lassen, was ist eigentlich Verein? Mhm. Was ist eigentlich Ehrenarbeit? Warum macht man das? Und das ist das Spannende an der Geschichte. Also, dass beide Parteien
etwas. Aber Boxen und Flanke, ich dachte, Fußball und Flanke hat was miteinander zu tun.
Ja, genau. Ja, ich hab lernen müssen im Rahmen meiner beruflichen Möglichkeiten, dass es immer gut ist, wenn du ein Projekt hast, dass du auch einen coolen Namen findest. Mhm. Und Flanke war für mich damals, als ich das ersonnen habe, zum einen das Signal, Werner Gegenbauer war ja, wie sagt man, nicht Vorsitzender, sondern ja, er war im Vorstand von Hertha BSC. Mhm. Und da fand ich Flanke war schon erstmal.
Ja.
Aber Flanke kommt auch von Flankieren. Mhm. Also das heißt, ich kann ja als Ausbildungsleiter vieles machen, aber manches eben auch nicht. Dafür brauche ich kompetente Partner. Mhm. Und die flankieren diese Maßnahmen. Und das war die Idee Flanke.
Okay. Angekommen.
Ja. Ich habe auch mal einen Hotfatz erfunden. Weißt du mal ein bisschen, was ein Hotfatz ist?
Gerne.
Das ist der Homeoffice-Day für Auszubildende.
Hotfatz.
Hotfatz, ja. Und zwar damals, als Corona anfing und die Schule geschlossen wurde, waren meine Auszubildende 5 Tage die Woche in der Praxis eingesetzt. Mhm. Das heißt, sie hatten nicht diesen einen Tag, an dem sie dann mal ein bisschen Ruhe auch treten konnten und mussten sich sozusagen dann 5 Tage in den Bus an die Front stellen. Und habe ich gesagt, Mensch Leute, dann machen wir mal Folgendes. Ihr meldet euch an im Lernraum Berlin online. Wenn ihr angemeldet seid und an den Inhalten der Berufsschule teilnehmen könnt, dann stelle ich euch für den Berufsschultag frei. Mhm. Dann habt ihr einen Hotfatz.
Okay.
Und am Nachmittag dann haben wir uns getroffen in einer Videokonferenz und haben mal geklärt, was habt ihr eigentlich alles so gemacht.
Ja.
Ich habe natürlich nicht erwartet, dass die jetzt 8 Stunden und wieder am Schreibtisch gesessen haben. Aber das ist einfach nicht im Beliebigen bleiben.
Ja.
Dass man einfach mal drüber spricht, was war denn heute dran.
Und wie war das so, die in den ersten Stunden quasi der Videokonferenzen?
Ja, total spannend. Also diese ganze Aktion war spannend, weil eigentlich ist man ja der Meinung, die Jugendlichen sind so digital affin, mhm. die können das. Und wir mussten aber feststellen, dass das doch gar nicht so leicht ist. Du musst einen Benutzernamen haben, du musst deine E-Mail-Adresse eingeben und dann musst du dich noch am nächsten Tag daran erinnern, was du da eingegeben hast.
Ja.
Denn Jugendliche haben ja unter Umständen auch viele E-Mail-Adressen. Eine für die Freundin, eine fürs Gaming, eine für offiziell.
Und die hört sich mal so lustig an, ne?
Ja, genau. Also gibt auch ganz kryptische.
Zockerbeast 93. Ja,
genau, also welche habe ich denn jetzt genommen? Und die da wirklich alle reinzubringen und dann nicht nur das, sondern wenn du im Lernraum Berlin bist, dann bist du nur erstmal in der Bahnhofshalle. Du musst dann auch deinen Zug erreichen. Das heißt, auch die Lehrer haben dann irgendwelche kryptischen Namen für ihre Lernräume erfunden. Ja, XYZ12345, was weiß ich, hast du nicht gesehen. Und das war wirklich eine Aufgabe, alle jetzt an diesen einen Punkt zu bringen, wo sie dann an den Inhalten im Lernraum Berlin, die Berufsschullehrer eingestellt hatten, auch teilnehmen konnten. Und auch hier wieder, denkst du wieder, ja, Lehrer, die haben ja studiert, die müssen das erkennen. Es gab unglaubliche Leistungsunterschiede. Auch in dieser Lehrerschaft. Ja, einige, die haben sich gefeiert, weil sie geschafft haben, eine PDF einzustellen. Andere haben ganze Unterrichte per Videokonferenz gegeben, die fast besser waren als die Präsenzunterrichte. Also war schon eine spannende Zeit.
Das war jetzt, das könnte man ja fast als lustige Geschichte gelten lassen. Aber ich möchte trotzdem eine lustige Geschichte von Ihnen hören, wenn Sie eine parat haben, die Sie vielleicht in Ihren Jahren bei Gegenbauer erlebt haben.
Ja, viele, ja. Manchmal denke ich, wenn ich einiges aufgeschrieben hätte, dann könnte man sogar so ein kleines Anekdotenbuch daraus schreiben, ja. Wir hatten ja schon im Vorgespräch kurz mal darüber gesprochen. Es kommt doch auch mal darauf an, in welcher Verfassung du gerade so an dem Tag bist, welche Geschichte du jetzt gerade parat hast. Ja. Mir gefällt die eine mit der jungen Auszubildenden, die auf mich zukommt und sagt, ach Herr Block, ich hatte doch da noch Urlaubstage übrig, wo ich krank war. Kann ich die jetzt mal nehmen? Ich möchte nämlich meinen Führerschein machen, dann muss ich mich nicht extra krank schreiben lassen. Genau, kurze Pause, kurze Stille, auch bei mir,
ja,
wo ich dachte, was war denn das jetzt? Ja? Natürlich ist der Ausbildungsleiter jetzt ein bisschen ungehalten gewesen, ja, und da hat die Auszubildende, was ihr eigentlich einfällt, ja, und zwei Wochen später steht sie dann wieder in der Tür und sagt, ach Mensch, Herr Block, gut, dass wir uns jetzt wieder gut verstehen. Ich habe das doch nur so gemacht, weil das immer alle so machen. Also das ist schon so auch die Herausforderung. Ja. Also tatsächlich, diese jungen Menschen müssen aufs Berufsleben vorbereitet werden. Wir können nicht und sowieso auch nicht mehr davon ausgehen, dass die von vornherein wissen, was sozial erwünscht ist im Betrieb.
Ja.
Das musst du mit denen klären. Und das ist auch so eine meiner Hauptaufgaben, dieses immer wieder drüber sprechen, gucken, was ist sozial erwünscht, wie sollst du dich verhalten, jetzt bist du gerade dort, lass uns mal sehen, wie du dahin kommst, wo wir dich haben wollen. Das ist immer wieder auch Thema.
Ich kann mir vorstellen, in vielen Betrieben wird verkannt, dass ein Auszubildender keine günstige Arbeitskraft ist, ne? Sondern dass man da wirklich Zeit investieren muss und denen halt was mitgeben muss, ne? Weil, wie Sie gerade meinten, das kann man halt nicht voraussetzen. Viele setzen das, glaube ich, einfach voraus.
Ja, also ich würde das gar nicht mal abheben auf günstige Arbeitskraft, sondern eher darauf, wie viel Arbeit investiere ich in so einen jungen Menschen.
Ja.
Zuletzt habe ich ein Praktikum begleitet aus einer anderen Gesellschaft und dann habe ich mal nachgefragt, wie sieht's denn aus mit dem jungen Mann? Nein, den können wir nicht nehmen. Na, wie, warum? Warum könnt ihr den nicht nehmen? Na, erstens kommt er immer zu spät und zweitens ist er nur am Handy. Mhm. Und ich sage, da ist denn mal jemand von euch hingegangen und hat ihm gesagt, dass das am Handy spielen während der Arbeitszeit nicht erwünscht ist. Ja, nee, das muss der da wissen. Mhm. Nee, muss er eben nicht. Genau das müssen wir ihm erklären. Das lässt sie jetzt mal sein. Wenn du es nicht sein lässt, hat das Konsequenzen. Es könnte sogar sein, dass wir das Telefon dann bis zur Pause mal irgendwo wegsperren. Das könnte sein, dass es auch so eine drastische Maßnahme ist. Um zu erklären, warum das wichtig ist. Also nicht nur, um den Arbeitsablauf nicht zu stören, sondern es ist auch eine Frage von Arbeitssicherheit. Es ist eine Frage davon, wie treten wir beim Kunden auf und so weiter und so weiter. Das müssen wir machen. So, und warum kommt der eigentlich ständig zu spät? Hast du ihn mal gefragt, warum er zu spät kommt? Ja, nee. Also, der Ausbildungsbeauftragte interessiert sich in erster Linie nur dafür, dass er pünktlich ist. Ja, aber vielleicht hat er den Bus nicht gekriegt. Vielleicht hat er andere Schwierigkeiten gehabt. So müssen wir doch mal hinterfragen. Ich habe es mal hinterfragt, das war ganz spannend. Ich sage, warum sind Sie denn da eine halbe Stunde zu spät gewesen? Ich sagte, naja, die Jungs, die treffen sich immer morgens und dann gehen die erstmal einen Kaffee trinken. Und ich habe gedacht, da muss ich ja wieder weiter. Ja, da musst du dem Auszubildenden erklären, die fangen mit dir an. Ja. Wenn du keinen Bock hast, Kaffee zu trinken, dann musst du halt immer mit dabei sein. Und das sind eben so spannende Geschichten.
Ja. Vielen Dank fürs Teilen.
Ja.
Ich würde jetzt mal gerne wissen von Ihnen, was Sie an Gegenbauer als Arbeitgeber mögen, aber auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so mögen.
Ja. Naja, da bin ich ja ein Dinosaurier in diesem Betrieb. Ja. Also ich habe das letztens auf so einer Konferenz mal gesagt, wenn Sie bedenken, dass es inzwischen siebenstellige Personalnummern gibt bei Gegenbauer und ich die 199 habe, dann wissen Sie irgendwie, wie lange ich dabei bin.
Wow.
Ich schätze an dem Arbeitgeber, also ich ganz persönlich, dass ich mich dort entwickeln konnte. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich bin mal als Glasreiniger in den Betrieb gekommen und mich aber auch immer noch weiterentwickeln kann. Und das ist tatsächlich nicht so selbstverständlich, denke ich. Der Personaldirektor hat es letztens gesagt, er hat uns mit einer anderen Firma verglichen und hat gesagt, was ist denn deren Geschichte? Was ist denn deren Background? Und da haben wir tatsächlich eine 100-jährige Tradition, ein inhabergeführtes Unternehmen, zumindest mal erstmal auch vom Namen da. Also es ist schon auch, also für mich, auch als Name, ein gutes Gefühl. Mhm. Bei Gegenbauer, ja, einfach als kleines Rad im Getriebe mitzumischen. Ja. Was mag ich nicht? Ich mag nicht, wenn nicht wertschätzend miteinander gesprochen wird. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es bei Gegenbauer grundsätzlich so ist. Es gibt in jedem Betrieb Menschen, die eine gewisse Arbeitsethik vertreten und damit auch umgehen. Es gibt aber auch in jedem Betrieb Menschen, die du sofort anmerkst, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn die Stress haben. Und das mag ich nicht so besonders. Und davon gibt es natürlich auch Menschen. Ich versuche dann, also für mich, meine eigene Arbeitsethik einfach weiter durchzuführen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ich bin unheimlich im Stress und kriege eine Mail und ich empfinde die jetzt nicht als ganz so wichtig und lasse die einfach unten liegen. Für mich wäre das interessant, einfach mal zu schreiben, kann ich im Moment nicht darauf antworten, ich melde mich in einer Woche oder was. Mhm. Also das ist für mich Arbeitsethik. Oder wenn ich über den Flur gehe und jemand begegne und wenigstens mal freundlich nicke, das finde ich wichtig. Das ist zum einen schätzenswert, dass es viele Mitarbeiter gibt, die das genauso tun. Aber es gibt auch einige, die es nicht so tun und das gefällt mir nicht so.
Ja. Okay. Gehen wir weiter im Fragenkatalog. Sie als Ausbildungsleiter haben Sie viel mit der Geschäftsführungsetage zu tun? Sind Sie da im Kontakt? Oh.
Naja, in der Hierarchie, in der Services GmbH ist es so, dass ich direkt dem Niederlassungsleiter der Glasbau- und Sonderreinigung unterstellt bin. Mhm. Und mit dem bin ich natürlich in einem engen Diskurs.
Ja.
Mit der Geschäftsführung, das wäre bei uns in der Services der Herr Wilke, mit dem habe ich nicht ganz so viel zu tun.
Wenn Sie jetzt aber einen Tag lang die Position von Herrn Wilke einnehmen könnten, als Geschäftsführer, als CEO, gibt es da irgendwas? Ich meine, auch wenn man sich jetzt vorstellen kann, dass das, was Sie vielleicht machen, nicht den, also jetzt nicht der ganzen Gegenbauer Firma irgendwie super helfen würde, was würden Sie ganz persönlich ändern, anders machen an einem Tag?
Boah, total, total spannende Frage. Zuletzt war ich auf einer Fortbildung, da ging es darum, was Betrieb machen muss, um heute noch einen Employer Brand zu finden und aber auch Menschen zu finden, die für den Betrieb arbeiten wollen. Und auf dieser Maßnahmentafel ist alles das drauf, was Gegenbauer schon macht. Also das fand ich total spannend. Mhm. Lobkultur. Ich würde, wenn ich heute Geschäftsführer werde, würde ich morgen mich danach strecken und danach suchen, dass ich einen Bildungsträger finde, der im Betrieb eine Lobkultur installiert. Weil Lob ist ein sehr wichtiges Thema. Nur Lob, das ungerechtfertigt ist, verpufft.
Ja.
Lob, das zu oft ausgesprochen wird, verpufft. Deswegen gibt es eine gewisse Lobkultur. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass in diesem ganzen Stress, den wir täglich haben, mit unseren täglichen Aufgaben, dass wir es trotzdem schaffen, uns gegenseitig mal zu loben und zu ermuntern. Das wäre spannend. Das würde ich aus der Geschäftsführung heraus mal anstreben.
Ich habe meinen anderen Gästen, die ich zuvor hatte, die Möglichkeit gegeben, ein Lob in welche Richtung auch immer auszusprechen. Wenn Sie möchten, können Sie den Ball jetzt auffangen und mein Lob aussprechen.
Ja, mache ich gern. Also ich lobe alle meine Auszubildenden, die es schaffen, zum Teil morgens um 3 aus dem Bett zu springen, mhm. um 5 Uhr pünktlich an der Arbeitsstelle zu sein, ihre Leistung zu bringen, die ja immer auch in der Ausbildung verlangt wird, und das zuverlässig. Mhm. Und das zum Teil so, dass sie ganze Abteilungen mitstützen. Mhm. Das lobe ich mir.
Und morgens nicht erstmal auf einen Kaffee mit den Jungs.
Ach, wenn das, wissen Sie ja, Patz, wenn das drin ist. Ja, wenn das drin ist, warum denn nicht?
Ja.
Ja? Das kann doch auch spannend sein, dass man bei so einem Kaffee erstmal die Arbeitsabfolge bespricht, um möglichst effizient dann auch die Tagesleistung zu bringen. Das kann doch sein.
Die Antwort hätte von mir kommen können. Ja, ich habe immer eine gute Antwort bei sowas gehabt. Aber das war ja auch, könnte ja wieder ein Vorurteil sein, ne? Azubis kommen immer zu spät.
Ja.
Ne? Aber was gibt es da noch so für Vorurteile in der Branche, in der wir uns bewegen und der sich nicht bewegen, so vom gemeinen Volk? Wenn man jetzt echt meinen Kumpel spreche und sage, ja, Gegenbauer, was die machen, ich bin mir sicher, da gibt es genug, die Vorurteile gegen zum Beispiel Reinigungskräfte haben. Mir tut es auch wirklich schon wieder selber so leid, dass ich diesen einen Beruf jetzt rauspicke.
Nee, na klar, ich glaube, dass du kannst mit vielen Menschen sprechen und jeder hat vielleicht andere Vorbehalte. Ja. Ein bisschen massiver ist es tatsächlich beim Gebäuderein. Eine kurze Anekdote, ich stehe bei Kfz 24, so an der Theke, und da unterhalten sich zwei Mitarbeiter von Kfz 24 über einen anderen Mitarbeiter, und der eine sagt zum anderen, den würde ich hier noch nicht mal den Boden putzen lassen. Mhm. Wo ich dachte, wow, was für ein Vorurteil. Ja. Also gegen Reinigungskräfte. Wie kann man das entkräften? Das ist gar nicht so leicht. Also wichtig ist, dass man Menschen mal klar macht, welche Entwicklungsmöglichkeiten Gebäudereinige haben. Das ist das eine. Das andere ist, wie wichtig ist es, dass wir Reinigungsleistungen zum Beispiel in Krankenhäusern durchführen, was die Hygiene betrifft. Ja, wir haben ja jetzt in der Pandemie gelernt, dass der Beruf auch systemrelevant ist. Ja. Wie wichtig ist das, jemanden, der vielleicht nicht ganz so tolle Voraussetzungen hat, klar zu machen, dass er mit dem Lohn aus diesem Beruf entweder sein eigenes Leben, das seiner Familie oder das seiner Familie auch unterstützen kann, ohne dabei auf Transferleistungen angewiesen zu sein. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Prämisse. Ich kann also autark mein Leben bestreiten. Und ich glaube, wenn man das transportiert, zusammen mit den Möglichkeiten, die Fortbildung alle bieten, es geht ja nicht nur eine Tür auf mit dem Gesellenbrief zum Gebäude, es gehen ja ganz viele Türen auf. Wenn man schafft, das zu vermitteln, dann schafft man es auch, Vorurteile zu reduzieren.
Ja, hört sich cool an. Ja. Und zwar, ich habe eine Frage, die bezieht sich auf Ihren persönlichen Werdegang jetzt innerhalb von Gegenbauer. Wie sieht es so in den nächsten 2-3 Jahren aus? Wie viele Azubis wollen Sie noch betreuen, wollen Sie begleiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ich hatte es kurz angesprochen, befinde ich mich ja selber gerade in einem Change-Prozess. Das heißt, ich wechsle aus der Gegenbauer Services GmbH in die RGM. Das ist die Gesellschaft, die sich mit dem Facility Management befasst. Mhm. Jetzt kann man ja fragen, was ist eigentlich Facility Management? Das ist auch so ein Anglizismus. Es geht darum, dass wir uns in Gebäuden darum kümmern, dass die Menschen sich darin wohlfühlen, dass die Heizung funktioniert, dass der Fahrstuhl fährt, dass es bei draußen 40 Grad, vielleicht drin noch arbeitsmäßig runtergekühlt ist, dass das Licht brennt auf dem Flur. All diese Dinge sind Facility Management. Mhm. Und dafür brauchen wir Anlagenmechaniker, dafür brauchen wir Mechatroniker, dafür brauchen wir Elektroniker. Wir brauchen dazu auch duale Studenten, die hier so in diese mittlere Führungsebene starten. Und da werde ich mich hinbewegen. Also aus dem Bereich Gebäudereinigung in den Bereich der Technik ab Januar 2023.
Und darf ich fragen, warum Sie diesen Schritt gegangen sind oder gehen wollen?
Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis in unserem Gespräch, Herr Patz. Tatsächlich wird mir ja die Frage gestellt, Mensch, Herr Block, Meister Gebäudereinigung, ist ja klasse, aber warum jetzt Technik? Mhm. Ich habe diese Möglichkeit gesehen, mich dort zu bewerben. Ich habe ja ursprünglich mal Werkzeugmacher gelernt. Mhm. Und das ist ja Technik, es war. Und so kann ich jetzt im letzten Fünftel meines Berufslebens das am Anfang Gestartete mitnehmen in diese neue Berufsaufgabe. Das finde ich erstmal spannend. Ja. Dann ist es, ich mache jetzt Gebäudereiniger 16 Jahre. Mhm. Also es ist jetzt Zeit für mich auch mal, einfach ein Stück weit, also ich sattel ja nicht komplett um. Ich mache ja nicht ganz was anderes. Ich mache ja weiter auch Berufsausbildung. Mhm. Aber eben, wird es jetzt interessant sein, das deutschlandweit zu machen, nicht nur für Berlin, und mal zu gucken, wie kriegen wir in Stuttgart, in Düsseldorf, in München noch junge Menschen, die sich fürs Berufsbild interessieren. Mhm. Denn der Schmerz, den ich vor ungefähr 10 Jahren schon gespürt habe, nämlich, dass wir immer weniger Menschen finden, der kommt jetzt auch bei der Technik an. Mhm. Und jetzt kann ich diese Erfahrung, die ich auch im Recruiting gesammelt habe, also wie finden wir Menschen, diese Erfahrung kann ich jetzt mitnehmen, auch in meine neue Aufgabe.
Ich kann Ihnen sagen, wie man Menschen findet, indem man auf die Gegenbauer-Karriere-Seite geht und sich unter jobs@gegenbauer.de bewirbt.
Das ist unter anderem. Das ist eine coole Idee. das haben Sie gut übergeleitet, Herr Patz. Denn tatsächlich müssen wir auch diese Medien bedienen. Mhm. Das Internet, die sozialen Medien. Und das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man in so einem Workshop sitzt, was muss so ein Betrieb jetzt machen, um noch Menschen zu finden, dann ist es ja genau das. Mhm. Aber wir haben einen Schritt übersprungen. Erstmal müssen die Menschen ja wissen, dass es diese Karriereseite gibt.
Total.
Und dafür werden natürlich Menschen gebraucht, die rausgehen und sagen, Leute, guckt doch mal auf Karriere entgegen, was euch allen offensteht.
In den anderen Interviews habe ich immer noch mal die Werbetrommel gesprungen, habe gesagt, an die Gegenbauerfamilie da draußen, wenn ihr Bekannte, Freunde, Familie habt, die gut in das Gegenbauteam passen könnten, fragt ihn doch einfach mal, berichtet davon und schickt sie vielleicht auf die Karriereseite.
Na klar, das ist eine gute Idee. Also es gibt ja tatsächlich, ich glaube, da gibt es auch einen Ausdruck für, dass du also aus dieser Arbeitgeberseite heraus, es ist spannend, Menschen zu finden, die wieder andere Menschen in den Betrieb reinholen, weil es ja auch so eine Verknüpfung gibt. Also baue jetzt hier keinen Mist. Das ist auch mein Ruf, der hier auf dem Spiel steht. Klar, das ist schon spannend. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Sie haben ja vom letzten Fünftel Ihres Arbeitslebens gesprochen. Haben Sie schon Pläne dann für nach dem letzten Fünftel, also Rententraum?
Naja, also erstmal bin ich ja noch mittendrin.
Ja, natürlich.
Nee, tatsächlich. Ich werde nicht in ein dunkles Loch fallen, in dem ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich nutze meine Fähigkeiten, die ich mal in der Technik als Werkzeugmacher erworben habe, für mein Hobby Kapitän auf den Berliner Gewässern. Ich fahre also ein 42 Jahre altes Motorboot mit 220 PS Volvo Penta Motoren und allen Systemen, die man sich nur so vorstellen kann. Also es muss Wasser geben auf diesem Boot, es muss Strom geben auf diesem Boot. Man will gemütlich sitzen und liegen, mit dem Teil spazieren fahren, möglichst vielleicht auch autark irgendwo auf dem See mal vor Anker liegen auch ein paar Tage. Um das alles möglich zu machen, braucht es eine ganze Menge technischem Verständnis und auch Zeit, die man braucht, um dieses System am Laufen zu halten. Und das ist was, wo ich mich schon freue, dass ich mal einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe. Also nicht nur im Reparaturservice bin sozusagen, sondern vielleicht auch mal präventiv das eine oder andere anfassen kann. Ja.
Hört sich nach einem guten Plan an. Ja. Also Herr Block, vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende dieser spannenden Folge angekommen. Spannende Einblicke, vor allen Dingen die eines Ausbildungsleiters und wie wichtig das ist, auch aus pädagogischer Sicht. Ich glaube, man sieht das oft nicht so von außen, wie wichtig das ist, dass ich da auch wirklich, und wie toll das ist, ein Gegenbauer, dass es einen Oberhäuptling gibt, so sage ich das jetzt mal, einen Menschen, der sich da hauptberuflich für beschäftigt und der dann aber auch noch empathisch ist und gut auf die Leute, habe ich jedenfalls von links und rechts gehört, dass sie das sind, dass sie gut auf die jungen Menschen eingehen können.
Ja, das ist natürlich ein gutes Zeugnis, ja, wenn andere das über einen sagen, das ist natürlich viel besser, als man das selbst über sich sagt, das ist klar. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass wir lernen müssen, und das nicht nur im Ausbildungsbereich, einfach mehr auf die Menschen einzugehen, mit denen wir arbeiten. Mal zu gucken, was ist mit denen los, was läuft bei denen. Es birgt natürlich auch Gefahren. Also sagen wir mal, ich gehe auf so einen Auszubildenden zu und sage, wie geht's dir denn heute? Und er sagt, ach Mensch, Herr Block, ja, Vater gestern wieder besoffen, Mutter hat einen Autounfall gebaut, meine Freundin hat mich verlassen und mein Hund ist gestorben. Damit muss er irgendwie umgehen. Von daher fragen ja viele schon gar nicht mehr.
Ja.
Aber du musst den Ausbildungsbeauftragten und den Ausbildern Werkzeuge an die Hand geben, mit solchen Situationen klarzukommen. Denn wir müssen einfach mehr mit Menschen sprechen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, um weiterhin auch die Arbeitsleistungen in allen Dienstleistungen, die wir so anbieten, egal ob das jetzt Technik, Gebäudereinigung, Sicherheitsdienstleistungen und so weiter sind, um das weiterhin auch gut zu machen.
Und sich aber auch wirklich ehrlich dafür zu interessieren. Ne?
Das ist genau auch ein gutes Thema. Also nicht nur einfach zu fragen und dann weiterzulaufen. Ja.
Also das war ein guter Schlusssatz, würde ich sagen.
Ja.
Vielen lieben Dank nochmal für Ihre Zeit und viel Spaß euch dann draußen mit den nächsten Folgen. Freut mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mal schauen, wer als nächster Gast hier im Sessel sitzen wird. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Tschüss.